Wir hatten zur Premiere unserer ersten Podcast-Folge die Ehre, Düsen-Teckal im Rahmen des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse zu Gast zu haben. Obwohl sie super viel beschäftigt und gefragt ist, hat sie sich die Zeit genommen, mit uns unter anderem auch darüber zu sprechen, was sie gerade alles macht und was sie antreibt. Wir hätten noch ewig weiter mit ihr sprechen können und das werden wir eventuell auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Jetzt erstmal viel Spaß mit knapp 15 Minuten schlauer und inspirierender Gedanken mit Düsen-Teckal.
Hast du Rack gedrückt? Das war das Wichtigste.
Ja, genau. Ich kenne das.
Das habe ich gerade gemacht.
Sehr gut.
Wunderbar. Ja, Düsen, ist uns eine große Freude, dich heute hier zu haben. Du bist die erste Gästin in unserem Podcast. Und unser Podcast, dafür haben wir uns vorgenommen, dass wir den Menschen was mit auf den Weg geben können für ihren Alltag, was sie direkt auch umsetzen können, einen Erkenntnisgewinn, was ja auch so ein Teil der Transaktionsanalyse ist tatsächlich, dass man diese Wow-Erkenntnismomente hat. Und wir hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer heute auch ein bisschen von dir lernen können und ein bisschen was mitnehmen können, um eben auch so einen Erkenntnismoment zu haben. Du bist Journalistin, Kriegsreporterin, Menschenrechtsaktivistin, Politikwissenschaftlerin, Filmemacherin. Die Liste könnte man noch.
Oh Gott,
ist das viel? Könnte man noch ewig weiterführen. Und wenn man die so folgt und in der Vorbereitung haben wir uns natürlich dann auch intensiv mit dir auseinandergesetzt. Du bist sehr umtriebig, du bist viel unterwegs, hältst viele Vorträge. Und wir haben in der Transaktionsanalyse auch das Antreiberkonzept. Und da haben wir uns gefragt, so im wörtlichen Sinne, was treibt dich an?
Wenn du mich ganz ehrlich fragst, in diesem Moment, dann treibt mich jetzt gerade der Schmerz an. Der Schmerz darüber, dass Narrative sich durchsetzen, die das Gegenteil von dem sind, wie ich Dinge erfahren habe in der Begegnung mit Menschen, mit Überlebenden. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, unsere Wut, unseren Frust, unseren Ärger, unseren Schmerz nicht nur zu akzeptieren, sondern zu übersetzen. Also nicht nur nach C.D. Jung aus der Wunde zu heilen, sondern aus der Wunde zu schöpfen. Und wenn ich meinen inneren Zustand beschreiben müsste, dann ist da gerade sehr viel Verwundbarkeit, zugegebenermaßen, denn Anfeindungen dringen durch, wenn man verwundbar bleiben will. Es dringt das Gute durch, aber eben auch das Schlechte. Aber tatsächlich ist das mein ganz intrinsischer Antrieb. Das ist das, was mich morgens wirklich wach macht sogar. Manchmal mich sogar um den Schlaf bringt, da muss man auch aufpassen. Aber es gibt eine Menge zu tun, weil wir, glaube ich, ein Bewusstsein dafür herstellen müssen, dass wir massiv angegriffen werden. Als Menschheit, als Individuen, in unseren Identitäten. Und ich habe das schwarz auf weiß jeden Tag. Und wichtig dabei ist, die Aufgabe nicht aus den Augen zu verlieren. Das heißt, man darf sich darin nicht verlieren, sondern es geht immer für mich auch um eine strukturelle Antwort und eine strukturelle Übersetzung. Weil ich möchte nochmal sagen, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht um die Sache. Es geht um die Möglichkeitsinsel. Es geht um die anderen. Es geht darum, was ich qua meiner Kraft antreiben und anschieben kann für andere.
Ich habe rausgehört, du nutzt den Schmerz als Antreiber und frag mich, warum verzweifelst du nicht?
Ich glaube, es ist alternativlos. Es ist für mich keine Option, weil es heißt nicht, dass ich keine Zweifel habe. Menschen, die nicht zweifeln, sind mir unsympathisch. Ich zweifle permanent und ständig, aber ich zweifle nicht an der Sache an sich. Ich zweifle nicht an Menschlichkeit. Ich zweifle nicht an der Liebe, weil ich Menschen gesehen habe, die im Hass verzweifelt sind. Und ich habe sehr schöne und wichtige Gegenüberschaften, die mir immer wieder zeigen, es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Gar keinen Grund. Wenn eine Frau, die 8 Jahre in IS-Gefangenschaft war und eine falsche Identität annehmen musste, um zu überleben, vergewaltigt und verkauft wurde am Sklavenmarkt, nicht verzweifelt. Wer bin ich denn dann zu verzweifeln? Es gibt überhaupt gar keinen Grund zu verzweifeln. Vor allem für uns hier in individualisierten Wohlstandsgesellschaften. Also ich wundere mich über das Mimimi. Also warum wird denn so viel hier gejammert? Generell auch immer zu behaupten, ich darf nichts mehr sagen, ich kann nichts mehr machen. Das sagen immer die, die am meisten sagen. Also ich glaube, was mich nicht verzweifeln lässt, ist das Bewusstsein darüber, jeden Tag Das weiß ich jeden Tag, wenn ich aufstehe. Mein Leben ist keine Selbstverständlichkeit. Mein Leben in Freiheit.
Das ist ja, wenn man dir so zuhört, dann auch wirklich eine Ressource für dich, ne? Also diese Beziehung, diese Begegnung mit anderen Menschen. Also nicht nur das sichtbar zu machen und das wirklich auch auf die Vorderbühne zu holen, sondern halt eben auch die Beziehung an sich da auch als Ressource zu nutzen für dich.
Ich glaube, ein großes Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir uns nicht mehr begegnen, nicht mehr miteinander reden. Die Begegnung zwingt uns zu Verantwortung und Menschlichkeit, davon bin ich überzeugt. Und da ist eine Wahrheit drin, eine Wahrheit, die unverhandelbar ist. In dem Moment, wo ich mit Angehörigen von Terroropfern zusammenkomme, in den Austausch gehe, gucke ich ihnen in die Augen, wenn sie mir erzählen, was ihnen passiert ist. Wenn ich auf Menschen treffe, die in Gebieten leben, die gerade von Krieg bedroht sind, dann entsteht nicht nur ein Informationsziel, sondern auch ein emotionales Ziel. Und es geht darum, dass wir das allumfassend betrachten. Und tatsächlich ist es so, dass meine Ressource ist der Mensch, das Gespräch, der Austausch, die Konfrontation. Und so begreife ich auch unsere Aufgabe bei Hava Help in der Menschenrechtsorganisation. Und zwar, dass wir mit allen Menschen reden und sozusagen diejenigen, die ungehört bleiben, zu übersetzen als Schallverstärker. Sie haben ihre eigenen Stimmen. Wir müssen nicht für sie reden, aber wir müssen ihnen die Räume öffnen. Und auch unsere guten Netzwerke sind kein Selbstzweck, wenn sie nicht zur Verfügung gestellt werden. Und zwar für die, die diese Netzwerke jetzt brauchen. Und jedes Konzept, jedes Projekt, jede Begegnung folgt sozusagen dieser roten Linie. Und wenn es konkret um einen Abschiebefall geht, den ich verhindern kann durch die Netzwerke, die ich habe, dann nutze ich das auch. Ich weiß, dass es ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber ich werde alles daran setzen und alles dafür tun. Und ich glaube, diese Unbeugsamkeit hat sehr viel auch mit unserer Kulturerfahrung zu tun. Das ist so. Nicht nur ich bin so, meine Geschwister sind auch so. Und wir geben halt nicht auf. Wir bleiben dran. Ich glaube, das ist auch eine Stärke. Und die versuchen wir auch ein bisschen teilbar zu machen und zur Verfügung zu stellen.
Du hast ja gerade schon selber angesprochen, Hava Help, die Organisation, die auch mit deinen Schwestern zusammen gegründet hast. Ihr mittlerweile auch über 70 Mitarbeiter dort beschäftigt. Das heißt ja übersetzt Hilferuf.
Genau.
Und da kommen ja unglaublich viele Hilferufe auf euch zu. Wie schafft ihr es, und das betrifft natürlich auch im übertragenen Sinne vielleicht auch viele Menschen da draußen, da auch euch zu fokussieren und diese Hilferufe ja auch zu adressieren?
Der Tag hat nur 24 Stunden und wir werden nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Das zu realisieren ist erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, denn sonst landest du in so einer Falle, dass du nicht aufhörst zu helfen und trotzdem noch nicht genug getan hast, angeblich. Wir leben in Zeiten, wo Menschenrechtsaktivisten genau damit konfrontiert werden, aber das muss man draußen lassen. Was mich daran interessiert, sind wirklich die langen Linien, deswegen auch die strukturellen Antworten und dann auch in der Verantwortung der Entscheidung, die man trifft, dazu zu stehen. Und ich gehe da wirklich nach Erfahrungswerten, nach vielen Jahren hat man die einfach, und auch nach einer inneren Bestimmung. Und das ist auch eine Gewichtung, die man dann vornehmen muss, wo man eben, wie gesagt, nicht allen helfen kann. Aber ich sage immer denjenigen, die uns kritisieren, dass sie sich gerne selber auf den Weg machen können. Und ich nicht das Gefühl habe, dass wir zu wenig machen. Wir machen eher zu viel. Und das zu realisieren ist auch wichtig, weil was nützt es, für die Menschenrechte aller zu kämpfen, wenn du den Einsatz für deine eigenen Menschenrechte dabei vernachlässigst, wie meine Freundin Tine immer sagt.
Und ich habe dazu aber auch noch mal eine Frage, weil mich das so beschäftigt oder uns auch so beschäftigt hat mit dem, dass du nicht alle retten kannst. Ne? Das ist ja eigentlich, das ist ja ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit irgendwie auch, oder? Oder wie schaffst du es mit dem Wissen, die Hoffnung zu behalten?
Das ist mein hoffnungsloser Optimismus, weil ich konzentriere mich darauf, wem ich geholfen habe, nicht dem, den ich nicht geholfen habe. Nein, es ist immer positiv. Also das ist internalisiert. Das ist, glaube ich, Resilienz. Aber es ist wirklich so, dass ich sage, ja, aber das haben wir geschafft und das und das haben wir auch geschafft. Und das müssen wir uns immer wieder selbst verstetigen, um weiterzumachen. Und es ist nicht so, dass ich es nicht kenne, dass man manchmal morgens wach wird und denkt, Weltschmerz. Ich kenne das auch. Aber ich habe nicht so viel Zeit für Weltschmerz. Weil ich habe auch eine Verantwortung. Wir haben Mitarbeiter. Es gibt Menschen, die was von mir wollen und was von mir brauchen. Und gebraucht werden ist eine wahnsinnig wichtige Währung, glaube ich. Und dann fängst du auch an, automatisch ins Handeln zu kommen. Und deswegen sage ich ja, für Hoffnungslosigkeit und Zweifel braucht man Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Und das ist nicht despektierlich gemeint, dass es dafür keinen Raum geben soll. Den soll es geben, aber ich finde, die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung darf nie gewinnen.
Und genau das ist ja total spannend. Wir befinden uns hier ja im Kontext des jährlich stattfindenden Kongresses der DGTA. Und der Titel, unter dem alle Workshops und Vorträge laufen, lautet Hoffnung und Verzweiflung. Du hast eben in deiner Keynote über radikale Hoffnung gesprochen. Was heißt das für dich und welche Bilder verbindest du damit?
Es trotzdem zu tun. Trotzdem. Egal, was davon abhängt. Und wir haben eins gelernt, wenn wir Anfeindungen bekommen, gehen wir sofort in diesen Widerstandsmuskel. Und zwar in diesen trotzdem Widerstandsmuskel. Jetzt erst recht Widerstandsmuskel. Und die Bilder sind natürlich immer die positiven. Also sich nicht zu verlieben in das Leid, sondern in die Freude. So, wenn ich das überwältigt habe, was habe ich dann geschaffen? Also auch wieder das Schöpfende. Und mir haben diese schönen Bilder sehr geholfen. Im Privaten und im Beruflichen. Im Beruflichen war es für mich nicht schwierig, im Privaten ist es immer schwieriger. Aber diese Vision und Utopie in Bildern finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in dem, was ihr macht, wahnsinnig wichtig ist. Und was jetzt noch mehr gebraucht wird, weil die Hoffnungslosigkeit wird zunehmen, die Kriege werden zunehmen, die Krisen, die Sichtbarkeit, die Hörbarkeit davon. Und deswegen müssen wir radikal Hoffnung dagegen setzen. Und für mich ist Hoffnung immer, dass das Gute gewinnt, auch wenn das pathetisch klingt. Aber wenn am Ende nicht alles gut wäre, wären wir nicht noch da. Also die Genozidabsicht an meinem Volk und die Genozide, die stattgefunden haben, haben nicht dazu geführt, dass wir ausgelöscht werden. Wir sind immer noch da. Und immer noch da zu sein bedeutet, in die Hoffnung zu gehen. Sonst sind wir tot.
Wenn ich das richtig verstehe, Hoffnung dann aber auch zu verbinden mit in die Tat zu kommen.
Hoffnung ohne Tat ist hoffnungslos. Hoffnung ohne Tat bleibt Utopie. Hoffnung muss übersetzt werden ins Handeln. Aus der Idee und der Vision müssen Fakten und Wirklichkeiten entstehen. Es muss konkret werden. Und wenn du das machst, dann verspreche ich euch, wirst du immer angefeindet. Immer. Und wurdest du als Mensch immer angefeindet, wenn wir in die Historie gucken. Aber das ist das, was uns, glaube ich, massiv unterscheidet auch von vielen. Und warum wir immer noch da sind. Gemessen daran, wie wir angefeindet werden. Dass wir Lebenswirklichkeiten, Ergebnisse und Fakten schaffen.
Und oft ist es ja auch so, dass das Bekämpfen ja zuerst kommt und dann aber das auch dann irgendwann das Folgen. Ist das auch so deine Erfahrung?
Absolut. Also deswegen sage ich ja, wir dürfen uns nicht im Kämpfen verlieren. Freudscher Versprecher. Aber das ist sozusagen etwas, genau, es muss weitergehen. Und übrigens, das ist die schlechte Nachricht, die Fakten sind anstrengender als die Vision.
Danke dir, Düsen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du den Stress jetzt auf dich nimmst, noch hier schnell mit uns zu sitzen.
Nein, das war wirklich erhellend und heilend. Also vielen Dank.
Vielen Dank, Düsen.
Gerne.